Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community.
Ja, liebe Leute, mein Name ist Philipp Habdank. Ich bin Reporter bei der Börsenzeitung und ich begrüße euch zu Betting Billions, dem Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Und was soll ich sagen? Es ist Sommer. Es ist verdammt heiß und ich sitze hier im schönen München bei gefühlt 100 Grad, um einen Podcast aufzunehmen. Mir gegenüber sitzen hier der Jan Dresen und der Paul Randelkofer. Die wirken noch ziemlich frisch, trotz der Temperatur, aber mal schauen, ob ich die noch ein bisschen ins Schwitzen bringe heute. Dresen und Randelkofer, bei diesen Namen dürfte es in München vielleicht schon bei dem einen oder anderen klingeln. Mit Dresen verbindet man ja auch gern natürlich den langjährigen HVB-Banker Jan Christian Dresen. Und wer den Namen Randelkofer googelt, der landet dann sehr schnell bei der Kaffeerösterei Dallmayr. Also beides durchaus bekannte Namen hier in München. Mir gegenüber sitzt aber nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Die Next Gen der beiden Familien sozusagen. Denn Jan und Paul haben sich zusammengetan, um eine neue Beteiligungsgesellschaft aufzubauen. Das Ganze nennt sich eBEX. Und mit den beiden spreche ich jetzt darüber, was es genau denn damit auf sich hat. Welche Rolle, ja, im weitesten Sinne jetzt Family Offices inzwischen in den Private Markets spielen und natürlich, wie denn so die Next-Gen deutsche Unternehmerfamilien so tickt und ob es die strukturell ins Family Office Business zieht. Darum sehr schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Willkommen bei Betting Billions.
Ja, vielen herzlichen Dank. Freuen uns, hier zu sein.
Grüß dich, ja, vielen Dank.
Wir haben hier zum Start, immer zum Warmwerden, eigentlich die feste Rubrik, was ihr über mich noch nicht wusstet, wo unser Gast einmal was über sich erzählen muss, was lustig ist, besonders ist, auf jeden Fall, was man noch nicht weiß. Wir drehen es jetzt hier mal um, weil wir zwei Gäste haben. Ich würde sagen, also Jan, du sagst etwas über den Paul, was wir noch nicht wussten, dann umgekehrt.
Ich glaube, das fällt relativ leicht, weil der Paul bislang öffentlich doch sich sehr zurückgehalten hat, wahrscheinlich sehr wenig über ihn bekannt ist. Insofern dürfte alles Neuland über ihn sein und ich denke mal, hier gibt es wenig zu erzählen, was die Leute schon wissen.
Bin ich gespannt.
Beim Jan ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Ich glaube, wenn man den Jan googelt, dann findet man auch abseits von seinem LinkedIn nicht besonders viel, was ein sehr tolles Profil ist natürlich auf LinkedIn. Aber was man noch nicht über ihn wusste, würde ich behaupten, dass er abseits von seiner bisherigen guten Karriere auch ein herausragender Sportler ist und da sehr passioniert ist.
Welche Sportart?
Viel Golf tatsächlich. Früher Fußball eher so schlecht als recht. Also das ganze Talent ist auf meinen Bruder gefallen. Der spielt tatsächlich sehr gut Fußball und auch nach wie vor sehr ambitioniert. Bei mir selbst hat sich das dann irgendwann ein bisschen so gewandelt Richtung Fitnessstudio und vor allem Golf.
Und Finanzen, weil wir sind hier kein Sport-Podcast, sondern mit Betting Billions geht es darum, wohin mit den Milliarden, die in den Private Markets insgesamt stecken. Ja, die Milliarden-Euro-Frage. Was würdet ihr mit einer Milliarde machen, Jan? Jetzt mal ganz ohne Zwang.
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die kannst du auf sehr, sehr viele unterschiedlichen Arten und Weisen beantworten. Aber um hier mal im Thema zu bleiben, ich glaube, in Deutschland gibt es einen ganz tollen Mittelstand, nach wie vor sehr, sehr viel Potenzial. Gleichzeitig viel, was vielleicht auch staatlich oder anderweitig nicht ausreichend gefördert wird und wo man mit einer Milliarde sicherlich nach wie vor sehr, sehr viel bewegen kann. Insofern glaube ich, dass eine Milliarde gut investiert, um weiterhin deutsche Hidden Champions noch größer zu machen und tolle Technologien und tolle Serviceleistungen, die in Deutschland entstehen, auch weiterhin zu stärken und größer zu machen.
Was machst du mit Milliarde?
Ja, da kann ich mich dem Jan natürlich nur anschließen. Ich würde auch im Prinzip das Gleiche machen, was wir jetzt in Zukunft vorhaben, wenn auch vielleicht nicht mit einer Milliarde. Und zwar das ein Beteiligungsgeschäft aufzubauen mit Fokus auf den deutschen Mittelstand. Ich glaube, es gibt ganz viele tolle Unternehmen, die vielleicht auch an manchen Stellen Probleme haben, aber im Großen und Ganzen einfach ein großes Einzelstellungsmerkmal unserer deutschen Wirtschaft sind. Und das ist das, in das ich auch gerne investieren würde.
Da sind wir jetzt auch beim Thema. Also ihr baut jetzt eine Beteiligungsgesellschaft, Family Office, was auch immer. Das heißt eBEX. Könnt ihr mal einmal kurz zum Start sagen, was das Ganze jetzt ist? Ist es ein Family Office? Weil wir haben schon erfahren über deinen Familienhintergrund. Paul ist viel Münchner Unternehmerfamilie. Suggeriert man jetzt mal direkt eher so Family Office. Was genau ist die eBEX?
Ich glaube, die eBEX lässt sich am allerersten beschreiben als Beteiligungsgesellschaft, als inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft. Kommen wir sicherlich später noch dazu. Wir machen es auch nicht zu zweit, sondern zu viert. Konzentrieren uns dabei auf den deutschen Mittelstand und zwar ganz spezifisch auf Nachfolgesituationen im deutschen Mittelstand. Also wir sind eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft für Nachfolgesituationen im deutschen Mittelstand. Was heißt das? Wir investieren vor allem in Situationen, wie Management Buyouts und Management Buy-ins, um Unternehmen, die in der Nachfolge stecken, aber vielleicht intern noch nicht den geeigneten Kandidaten identifiziert haben oder aber wo der interne Kandidat vielleicht noch sinnvoll ergänzt werden kann, um den externen Kandidat dabei zu unterstützen, in die Nachfolge zu gehen. Und Unternehmen, die nach wie vor noch mehr Wachstumspotenziale haben, auf ihrem Weg dahin weitergehend als kapitalstarker Partner zu unterstützen.
Mhm. Aber ihr sagt bewusst Beteiligungsgesellschaft und nicht Family Office?
Ja, also ich denke mal, ein Family Office kann alles sein und kann auch nichts sein. Der eigentliche Zweck eines Family Office ist ja die Verwaltung von Vermögen einer Privatperson oder einer Familie. Und wir verwalten ja nicht unser eigenes Vermögen, sondern wir haben ja eigentlich einen anderen Zweck. Unser Zweck ist, dass wir gerne mit mittelständischen Unternehmen zusammenarbeiten möchten und uns gerne an diesen beteiligen möchten. Dementsprechend würde ich sagen, der Name Family Office passt da eigentlich nicht direkt rein.
Ich glaube, was ein Stück weit auch wichtig ist, da zu verstehen, das Ziel hiervon, und da schließt wahrscheinlich so ein bisschen an Pauls Punkt an, ist nicht der Erhalt und die Vermehrung nur von unserem eigenen Vermögen beziehungsweise dem Familienvermögen oder ähnlichem, sondern es geht hier wirklich darum, natürlich schon auch mit dem Gedanken, langfristig ein tolles Beteiligungsportfolio aufzubauen. Aber ganz grundsätzlich geht es mal darum, mit finanziellen Mitteln, mit Expertise und hoffentlich auch dem richtigen Netzwerk und dem richtigen unternehmerischen Gedanken, gute Unternehmen noch besser zu machen und noch zu mehr Wachstum zu verhelfen und vor allem dieses Nachfolgeproblem, über das in Deutschland immer viel geredet wird, ja, wo natürlich sich auch viele positionieren, aber was nach wie vor da ist, dort auch einen Beitrag zu leisten.
Du hast gerade schon gesagt, ihr macht das nicht allein. Lass uns mal über die Gesellschafterstruktur reden. Also ihr beide seid Gesellschafter und noch zwei weitere, richtig?
Genau, also wir sind insgesamt zu viert. Neben uns beiden haben wir als Gründungsgesellschafter noch Herrn Konstantin Kadjavi. Konstantin kommt, wie ich auch, aus einer Münchner Unternehmerfamilie. Er hat aber nebenbei auch...
Das ist Rode und Schwarz, oder?
Genau, ja, aus der Rode und Schwarz Familie. Hat nebenbei auch eine eigene Beteiligungsgesellschaft, über die er seit Jahren in Privat- und Public Markets investiert. Und er bringt einiges an Transaktionserfahrungen mit, neben seinem auch breiten Netzwerk und Erfahrungen, was das Thema Familienunternehmen betrifft. Des Weiteren haben wir noch Herrn Dr. Christian Grosselfinger mit an Bord. Dieser war lange in der Beratung tätig, war lange bei Bain & Company hier in München. Und hat zuletzt bei der Firma Omax gearbeitet und dort das Thema Digitalisierung auch im mittelständischen Unternehmen vorangetrieben.
Und ihr seid ja alle vier operativ oder gibt es eine Aufteilung eher was Operatives, eher was Beiratiges oder wie ist da die Aufgabenverteilung?
Grundsätzlich ist es so, dass der Christian und ich, wir beide zusammen mit dem Paul, kümmern uns um das operative Geschäft. Christian und ich ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut so aus der Sicht Wachstums-, Digitalisierungserfahrung, Strategie meinerseits mit einem Hintergrund eher im Private Equity und Finanzumfeld auf der Transaktionsseite. Paul kümmert sich dann vor allem auch um dieses Familienunternehmerische hier mit reinzubringen. Das ist, glaube ich, uns auch ganz wichtig an der Stelle zu betonen und war uns auch wichtig in der Gesellschafterzusammenstellung, nicht nur Transaktionserfahrung und Beteiligungs- und Wachstums- und Strategieexpertise zusammenzubringen, sondern vor allem eben auch Unternehmertum, Familienunternehmertum, Unternehmer, Familienmitglieder hiermit in die Gesellschafterstruktur aufzunehmen. Weil ich glaube, dass das was ist, was uns auch ein Stück weit, ja, vielleicht nicht einzigartig macht in Deutschland, aber zumindest gibt es nicht so viele, die das machen. Und ich glaube, den Gedanken bringt Paul dann auch operativ sehr gut mit rein. Der Konstantin ist in der Gesellschafterstruktur vor allem mit dabei, als Gesellschafter und dann auch noch als Beiratsvorsitz.
Also eher in einer passiven Rolle?
Eher in einer passiven Rolle und nicht im operativen Tagesgeschäft.
Wie sieht's denn mit der Kapitalausstattung aus? Also vermuten würde ich jetzt mal, dass da Familiengeld erstmal mit drin ist, wenn ich mir so den Hintergrund angucke und das Unternehmerische. Du wirst wahrscheinlich auch ein eigenes Geld mit reingebracht haben, aber könnt ihr da noch ein bisschen was zu sagen, wie die Kapitalstruktur aussieht und ja vor allem, wie viel Firepower ihr habt?
Ist nicht ganz uninteressant.
Ist ja nicht ganz unwesentlich zu wissen, wie viele investieren können.
Nein, natürlich. Ist natürlich nicht uninteressant, ist auch völlig klar, woher die Frage kommt und dass dich das natürlich brennend interessiert. Also, was ich dazu mal sagen kann, ist, wir sind ja kein Fonds, sondern wir investieren unser eigenes Geld, unser eigenes Gesellschaftsvermögen, machen das gemeinsam mit Co-Investoren aus unserem Netzwerk, an Familienunternehmen, Unternehmern, Family Offices etc. Aber grundsätzlich mal sind wir nicht als Fonds strukturiert, sondern wir als Gesellschaft investieren nur unser Gesellschaftsvermögen, an dem natürlich wir alle beteiligt sind ein Stück weit. Ja? Und wenn es jetzt um die Höhe geht der Investitionen, ich glaube, was uns dabei nicht so sehr interessiert, ist jetzt, wie viel Geld verwalten wir, wie viel Firepower haben wir. Ich glaube, was uns interessiert ist, die richtigen Opportunities zu finden, die richtigen Unternehmen zu finden, die wir unterstützen können. Und dort sind wir dann sicherlich auch in der Lage, eine attraktive Kapitalstruktur zu bieten, dem Verkäufer und auch dem Unternehmen, um das Unternehmen langfristig gut zu positionieren und auch dem Verkäufer ja eine attraktive Realisierung seiner unternehmerischen Leistung zu bieten.
Das heißt aber, also ihr habt keinen klassischen Private Equity Fonds mit Fundraising und institutionelles Geld und etc. pp. Ihr seid komplett auf Deal-by-Deal-Basis unterwegs. Ihr seht einen Deal und dann sucht ihr Geldgeber dafür aus eurem Netzwerk, die als Co-Investor dann agieren.
Das korrekt in Teilen. Also erstmal ist richtig, wir machen Deal-by-Deal. Wir sind nicht zwingend angewiesen auf externes Geld in unserem Co-Investoren-Netzwerk. Ich glaube, was da wichtig ist zu verstehen, wie gesagt, das ist uns ein großes Anliegen, die Kapitalstruktur so zu bauen in jedem Deal, dass es zum Unternehmen passt und dort dann auch womöglich Co-Investoren mit an Bord zu nehmen bei einem Investment, bei einer Beteiligung, wo es Sinn macht, Co-Investoren mit an Bord zu haben, die vielleicht relevante Erfahrungen in dem Bereich haben, die vielleicht auch relevantes Netzwerk in dem Bereich haben oder die gut zur Situation passen. Grundsätzlich sind wir da aber erstmal nicht unbedingt darauf angewiesen. Ja, ich glaube, da, wo es sinnvoll ist, können wir das machen. Aber wir können grundsätzlich natürlich auch unabhängig und eigen agieren. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit noch was, was wir auch als Vorteil sehen gegenüber jetzt einer Fondsstruktur. Wir sind unabhängig, wir können schnell entscheiden, wir können innerhalb unserer Gesellschafterstruktur entscheiden, innerhalb von uns Vieren Entscheidungen fällen und treffen, müssen da auch nicht, sag ich mal, auf die Belange von fremden Investoren oder sowas Rücksicht nehmen großartig, sondern können am Ende das machen, was zur Situation passt und wo wir Vier glauben, uns sinnvoll einbringen zu können.
Also im weitesten Sinne ist es immer ein Stück weit Startgeld aus dem Dallmayr-Umfeld, aus dem Rode- und Schwarz-Umfeld plus Co-Investoren, die halt noch dann dazukommen, oder?
Ja. So ist es, was man an der Stelle sagen muss, dass Herr Konstantin Kadjavi, wie auch ich, wir als Privatpersonen agieren. Also wir sozusagen nicht über das Family Office oder das Familiengeld investieren, sondern wir agieren als Privatpersonen. Das heißt, das Geld, was wir mit einbringen, das bringen wir als Privatpersonen mit ein. Und wir sind sozusagen nicht der verlängerte Investmentarm jetzt der jeweiligen Familien oder der Family Offices, sondern wir machen das eigenständig.
Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen an der Stelle. Also es ist wirklich eine unabhängige, inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft.
Wie stelle ich mir das dann vor, wenn ihr die spannende Nachfolge identifiziert habt? Da wollt ihr den Deal, wollt ihr jetzt machen. Und das muss dann ja schnell gehen, weil wenn es im Private Equity Geschäft man eins nicht hat, dann ist es Zeit, in Ruhe einen Deal vorzubereiten. Wie stelle ich mir das dann vor? Dann funkst du, Paul, die deutsche Familienunternehmer-WhatsApp-Gruppe an und mobilisierst Familiengeld? Oder wie läuft das dann?
Ich glaube, ganz so schön ist und ganz so einfach ist es nicht. Auch glaube, wenn sich das viele Leute so vorstellen. Aber nein, wir sprechen natürlich von Anfang an auch mit verschiedenen Co-Investoren, die eventuell passen könnten. Aber wie der Janosch schon meinte, wir sind nicht unbedingt auf Co-Investoren angewiesen. Das heißt, wenn es dann mal zu einem möglichen Kauf kommt, sind wir je nach Größe des Unternehmens relativ flexibel aufgestellt, was wir machen können. Und haben wir bestimmt alle von uns zusammen ein ganz gutes Netzwerk an Leuten, ein breites Netzwerk, wo wir dann die entsprechenden Leute, falls wir diese benötigen, noch mit in einen Deal mit reinholen können.
Vielleicht auch wichtig an der Stelle nochmal zu erwähnen, wir verwalten kein fremdes Geld. Ja, also wir investieren wirklich nur unser eigenes Geld. Wenn wir Co-Investoren mit an Bord holen und anderen die Möglichkeit bieten, auch in eine Investment-Opportunity mit zu investieren, müssen sie das am Ende auf eigene Rechnung tun, selber für sich prüfen, selber die Investmententscheidung treffen und dann auch auf eigene Rechnung investieren. Also wir verwalten kein fremdes Geld. Und was Paul ja auch schon sagte, und ich glaube, dahin geht ja auch so ein bisschen die Frage von dir, die Situation, wie du richtig gesagt hast, man hat dann geprüft, man hat seine Due Diligence gemacht, dann kommt irgendwann so der Moment ja auch, wo es Richtung Signing geht und natürlich dann auch Capital Commitment geht. Ich glaube, wir sind da so aufgestellt, dass es dann auch zum Capital Commitment sehr schnell und zeitnah kommt. Also ich sehe das jetzt nicht als Hürde oder als Bürde irgendwie, dass man da jetzt lange warten muss, weil ich glaube, wie das Paul auch schon sagte, wir sind da so flexibel aufgestellt, dass wir sehr schnell handeln können.
Was würdest du denn sagen, in was für eine Größenordnung könnt ihr denn jetzt zum Start Deals machen, so mit eurem Netzwerk und alles, was ihr da vorbereitet habt und der Struktur, die ihr habt? Was ist so euer Sweet Spot mit Blick auf die Transaktionsgröße?
Also Transaktionsgröße definieren wir nicht unbedingt als Unternehmenswert oder Eigenkapitalticket. Ganz grundsätzlich schauen wir uns Firmen an, ab einer Größe von so 2,5 Millionen operativem Ergebnis, also EBIT-Ergebnis. An der Stelle vielleicht auch wichtig zu sagen, wir suchen vor allem gesunde, profitable Unternehmen. Das bedeutet für uns 15% operative EBIT-Marge aufwärts. Gute Cash-Generation, mit der man dann auch aus dem eigenen Cashflow heraus weiter wachsen kann. Was wir also nicht machen, sind Restrukturierungsfälle. Wir machen keine Turnaround-Cases, wir machen keine Distressed Assets. Sondern hier geht es wirklich darum, gute, profitable, erfolgreiche, kleine bis mittelgroße mittelständische Firmen zu finden, die wir unterstützen können in der Form, dass wir einen geregelten Weg in die Nachfolge finden mit ihnen gemeinsam um dann ein bereits erfolgreiches Unternehmen in einer neuen Unternehmergeneration weiterzuführen.
Der Stress ist aber gerade eigentlich doch ganz spannend. Ne? Also ich habe jetzt gerade so Renditeauswirkungen von Pricken, einem Datenbieter, gelesen und alles, was da an Renditeindex oben stand, egal auf der Eck, ob Equity oder Debt, alles im Distress-Bereich.
Ich glaube, am Ende kommt, wie das immer so ist bei Investments, kommt es auch auf die Risikorendite-Matrix an. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wenn du auf einem linearen Plotter sozusagen dir vorstellst, wo auf dem linearen Plotter liegst du vielleicht ober- oder unterhalb in den verschiedenen Asset-Klassen. Womöglich ist Distress da aktuell über der linearen Linie und bietet vielleicht außergewöhnlich gute Chancen im aktuellen Marktumfeld. Das kann natürlich sein. Man muss natürlich auch immer so ein bisschen schauen, wo spielt man, wo hat man vielleicht auch seine Stärken, wo ist man auch vielleicht gut aufgestellt. Und ich glaube, in dem, was wir zusammenbringen, ist bei uns vor allem der Gedanke dahinter, gesunde Unternehmen weiter zu unterstützen, weil wir auch glauben, dass es da viele in Deutschland gibt, aber halt auch viele, die Nachfolge nicht geregelt haben oder vielleicht da auch ihre Schwierigkeiten sehen. Beispiel Nachfolgereporting von KfW, was jedes Jahr herausgegeben wird. Aktuell suchen jedes Jahr im Schnitt 120.000 oder über 120.000 kleine und mittelgroße Betriebe eine Nachfolge. Von denen haben nicht alle die bereits geregelt. Da gibt es also viel zu tun und sicherlich das ein oder andere spannende Distressed Asset, aber sicherlich auch viele spannende, gesunde Assets.
Mal ganz ehrlich, also Nachfolge, das ist ja schon immer der heiße Traum von Private Equity seit Jahren, die durch Deutschland ziehen und sagen, jetzt kommt die große Nachfolgewelle und das wird uns so nach vorne bringen. Und die letzten Jahre macht Private Equity dann eins, sie kaufen kleine Add-ons. Oder kriegen dann halt doch nicht den Nachfolger, der sich dann doch nicht für Private Equity entscheidet.
Ja.
Warum glaubt ihr, dass das jetzt wirklich kommt? Und glaubt ihr, dass ihr einen Vorteil, ein bisschen positive Suggestivfrage, ich weiß, aber ich meine, ihr stellt ja zumindest mal das ganze Unternehmerische von Unternehmerfamilie für Unternehmerfamilie so ein bisschen ins Schaufenster. Meint ihr, dass das euch da hilft oder versucht ihr diese Karte da zu spielen?
Naja, was heißt Karte spielen? Wir glauben natürlich schon, dass wir gegenüber Private Equity den Vorteil haben, dass wir langfristig orientiert sind, dass wir auch nicht unbedingt darauf aus sind, wenn wir ein Unternehmen kaufen, dass wir dieses unbedingt wieder verkaufen müssen, sondern dass wir uns erstmal darauf fokussieren, die Nachfolge zu vollziehen und diese Unternehmen weiterzuführen. Generell, das hat wahrscheinlich auch lange mit dem Ruf von Private Equity in Deutschland zu tun gehabt, haben wahrscheinlich Unternehmer oder Familienunternehmer immer große Hemmschwellen gehabt, oft dann Private Equity zu verkaufen, einfach weil sie immer mit der Angst konfrontiert waren, dass ihre Unternehmen dann auseinandergenommen werden und Mitarbeiter entlassen werden und verscherbelt werden. Und gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen ist es ja auch so, dass die Unternehmer eine sehr emotionale Verbindung zu ihren Unternehmen haben, im Zweifel noch jeden Mitarbeiter per Namen kennen und quasi nicht diejenige Person sein wollen, die das dann verkauft hat. Und dementsprechend, glaube ich, hätte sich Private Equity wahrscheinlich auch an vielen Stellen gewünscht, dass das selber für sie besser geklappt hätte, dort im Mittelstand oder in Nachfolgelösungen besser einsteigen zu können.
Ich glaube, was ich da noch hinzufügen kann, was wir auch, das kommt jetzt natürlich so ein bisschen Begriffsdefinition, was ist eigentlich eine Nachfolgesituation? Oftmals ist das ja altersbedingt. Natürlich kann man da auch im Kontext von Carve-outs und so weiter darüber zu sprechen, also Unternehmensabspaltung. Aber wenn wir das jetzt mal so definieren als altersbedingte oder krankheitsbedingte sozusagen Übergaberegelung. Ich glaube, man hat schon relativ oft auch den Fall, dass jemand sagt, so, das war's, aus welchem Grund auch immer. Ich möchte jetzt gerne einen guten, geeigneten neuen Nachfolger finden, bei dem ich mich auch wohlfühle, das in gute neue Hände zu geben. So ein bisschen, ja, vielleicht nicht Kind oder Tochter, die man nie hatte oder die nie das Interesse hatte, aber schon auch eine neue Unternehmergeneration, wo man auch sagt, da ist es in guten Händen. Und diese Übergabe möchte auch nicht jeder in 2 bis 3 Jahren gestalten, sondern der ein oder andere möchte halt auch jetzt eine Lösung. Und ich glaube, das spielt auch so ein bisschen ja in unseren Investitionsfokus mit rein und unseren Beteiligungsfokus mit rein. Wir verstehen operative Nachfolge so, dass das auch recht schnell vonstatten gehen soll. Also wir reden da jetzt nicht von, derjenige muss noch 2, 3, 4 Jahre an Bord bleiben, wie das ja dann oftmals doch auch bei Private Equity der Fall ist, die diese Übergangszeit dann schon auch ein bisschen länger definieren, weil sie vielleicht erstmal einen Nachfolger finden müssen, weil sie vielleicht auch erstmal verstehen müssen, gibt es intern in der Organisation jemanden, habe ich in unserem Netzwerk als Fonds gesprochen, jemanden, der mit reinkommen kann. Wir verstehen operative Nachfolge so, dass wir von vornherein die richtigen Personen bereits in der Due Diligence mit einbinden, der Verkäufer die auch kennenlernen kann, es dann einen sehr intensiven Austausch gibt. Wir natürlich diesen Austausch auch wollen und auch fördern wollen, uns da selber natürlich auch mit einbringen und dann die Nachfolge eigentlich auch sehr schnell erfolgen kann. Also ich sag mal, wo gewünscht, ist natürlich die Möglichkeit auch da, das über mehrere Jahre hin zu strecken. Aber grundsätzlich sehen wir uns da schon auch in der Position, das auch recht schnell zu machen innerhalb von einem halben Jahr oder womöglich auch innerhalb von 100 Tagen. Und ich glaube, das ist was uns auch vielleicht so ein bisschen unterscheidet, weil du gerade eben Private Equity angesprochen hattest. von der Situation dann unterscheidet oder vielleicht auch von der Fähigkeit, das zu machen, unterscheidet gegenüber Private Equity.
Wobei wir auch natürlich, wenn ich noch was hinzufügen kann, wobei wir natürlich auch immer einem ausscheidenden Unternehmer gleichzeitig, selbst wenn wir jetzt dann relativ schnell dann übernehmen würden, immer die Option offen lassen würden, dass dieser auch noch eine Weile im Unternehmen bleiben kann oder noch eine Beiratsoption haben kann, falls er denn das wünscht. Also, dass es auch eine Art Soft Exit möglich ist.
Mhm. Mit was für eine Art von Zielrendite strebt ihr denn mit diesen Geschichten an? Also nur für den guten Zweck, die Nachfolge zu regeln, steht ihr, glaube ich, nicht auf. Also messt ihr euch an Private Equity Renditen oder was ist da für euch die Benchmark?
Nein, natürlich wollen wir kompetitive Renditen erzielen, mal ganz grundsätzlich.
Zu Private Equity?
Zu auch Private Equity. Für uns ist aber da nicht maßgeblich die IRR, weil ich glaube, jedem, der lang genug im Private Equity unterwegs war, dem braucht man nicht zu erklären, dass man die IRR auch wunderbar, ich will jetzt nicht sagen manipulieren, aber beeinflussen kann. Ja, durch späte Capital Calls, durch frühere Auszahlungen, Dividenden, die geschüttet werden, Recaps und so weiter und so fort. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Also wir sehen da erstmal grundsätzlich den Money Multiple als wichtiger. Ich glaube, der zweite Faktor, der mit reinspielt, ist das, was Paul auch vorhin schon sagte. Wir sind so aufgestellt, wir können per se eine Beteiligung auch für immer halten. Das hier ist nicht unbedingt an Exits gebunden. Da, wo es Sinn macht, sich lange zu engagieren, wollen wir auch gerne lange dabei bleiben, sofern es für das Unternehmen Sinn macht. Und am Ende haben wir keine Investoren, denen wir unbedingt Exits und Rendite zeigen müssen. Wir sind unsere eigene Gesellschafterstruktur, wir sind zu viert. Und am Ende ist es damit auch eine Entscheidung zu viert, zu sagen, macht es Sinn, ein Unternehmen vielleicht auch in neue Hände zu geben, weil wir vielleicht auch jetzt in der neuen Phase nicht mehr der richtige Partner sind. Das ist aber weder an Zeit gebunden, noch ist das jetzt an bestimmte Return-Ziele gebunden. Natürlich ist auch unser Ziel zu viert, da wollen wir jetzt auch nicht lügen, ja. Natürlich auch Unternehmen größer zu machen, profitabler zu machen, womöglich noch zu Wachstum zu verhelfen, und damit einhergeht auch immer, dass so ein Unternehmen am Ende in der Regel auch nochmal mehr wert ist.
Also ihr habt ja schon gesagt, ihr seid nicht so richtig Family Office, schon Beteiligungsgesellschaft, bisschen ähnlich wie Private Equity, aber doch nicht ganz Private Equity. Ich würde es dann, glaube ich, wenn ich euch jetzt in eine Schublade stecken müsste, von außen schon irgendwie am ehesten noch unter Family Office packen, weil man da am meisten gestalten kann, wie das dann am Ende aussieht. Und ich will gerne mit euch auch noch ein bisschen über das Family Office Thema und die Private Markets sprechen. Warum? Weil, also ich habe da neulich eine super spannende Studie gesehen oder Research gesehen von Preakin war das. Und zwar war da eine Zahl drin, die hat mich ziemlich vom Stuhl gehauen. Und zwar gibt es angeblich aktuell knapp 500 Family Offices mit Sitz im deutschsprachigen Raum, die in die Private Markets investieren, also insgesamt. Das sind jetzt nicht alles Direktvehikel, sondern wahrscheinlich vor allem über Dachfonds und so. Aber die Zahl 500 Family Offices im deutschsprachigen Raum, das ist fünfmal so viel wie noch vor 5 Jahren. So, mich hat diese Zahl überrascht, euch?
Das ist ja erstmal eine überraschende Zahl. Ist auch eine sehr hohe Zahl, muss man dazu sagen. Und vor allem, was natürlich überraschend ist, ist der Anstieg. Ja, also fünfmal so viel ist eine Hausnummer.
Deswegen, also die Frage, die erstmal dahinter steht, ist das statistisch zu erklären, dass die Family Office vielleicht vor 5 Jahren noch nicht so gemeldet waren? Oder sind wirklich auch in eurer Beobachtung vielleicht auch bei dir, Paul, wenn du ja im Umfeld dran bist, sind diese Family Offices wirklich so viel mehr geworden, die sich jetzt in die Private Markets engagieren?
Also ich glaube, es gab schon in den letzten Jahren einen Trend dahin, dass immer mehr Unternehmerfamilien gesagt haben, sie managen ihr Geld selber oder stellen Teams ein, die das selber managen. Und in dem Zuge sind nicht nur mehr Family Offices entstanden, die in Private Markets investieren, sondern es sind generell wahrscheinlich einfach viel mehr Family Offices entstanden. Und anderer großer Punkt, der da wahrscheinlich mit reinspielt, ist, dass diese ja auch zum Vermögenserhalt dienen und dort breit investiert wird. Und eine der Anlagen ist eben Private Equity, welche über die letzten Jahre sehr gut performt hat, was kein Geheimwissen ist. Ich glaube, das ist relativ auch in einem breiten Markt angekommen, dass die Private Equity-Renditen der letzten Jahre ziemlich gut waren. Dementsprechend ist es ein sehr hoher Anstieg. Wirklich verwundern würde ich aber sagen, tut es mich nicht.
Ich meine, du kommst ja aus der PE-Welt. Die Private Equity-Investoren im Fundraising haben ja die letzten Jahre extrem stark ihr Werben um private Vermögen intensiviert. Also wenn man sich auch da die Statistiken anguckt, das Stichwort heißt ja immer Ultra-High Net Worth Individual, was am Ende ein Vermögen der Privatkunde ist, was dann in Deutschland sehr häufig dann wieder Unternehmerfamilien sind. Und da landet man dann beim Family Office, oder?
Also grundsätzlich ja. Weil, wie das Paul auch schon vorhin skizziert hat, Family Office ist ja so gesehen kein geschützter Begriff. Was ist ein Family Office? Die einen verstehen Family Office auch als das sozusagen Office, in dem Sinne Büro, was die Familie unterstützt, was auch, ne, Probleme lösen kann, auch abseits von reinem Vermögenserhalt. Der andere versteht vielleicht Family Office als ein reines kleines Investmentvehikel, was jetzt in eine bestimmte Assetklasse investiert oder wo die Venture Capital oder PE-Beteiligung oder sowas gebündelt werden. Deswegen ganz grundsätzlich, ich glaube, dass das überwiegend schon Family Office Geld ist, was dann mit diesen Ultra-High Net Worths natürlich skizziert wird, weil die wenigsten, die so viel Geld verwalten über eigenes Vermögen, machen das jetzt komplett planlos, sondern das sind smarte Leute, die natürlich auch smart ihr Geld anlegen wollen und das auch ein Stück weit professionalisiert wollen. Ich glaube, was ganz wichtig da ist, aber zu verstehen, und das spielt auch so ein Stück weit auf die Frage von davor ein, ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Entweder-Oder. Wenn, ja, wir sind ja hier bei Betting Billions, wenn wir hier eine Milliarde investieren, dann muss ich ja nicht zwingend eine Milliarde nur verwalten lassen von einer Privatbank, sondern ich kann ja vielleicht auch 50% von der Privatbank verwalten lassen und sagen, ne, bitte Private Debt, Real Estate und vielleicht noch ein bisschen PE-Dachfonds als Investmentstrategie und 500 Millionen, weil ich selber unternehmerisch vielleicht mich auch dort so ein bisschen sehe in meiner neuen Rolle oder auch als Next-Gen-Mitglied vielleicht womöglich, investiere ich vielleicht in Direktbeteiligung selbst und in Venture Capital, in Private Equity, wähle vielleicht auch eigene PE-Fonds aus, mache Co-Investments etc. Also ich glaube, das ist ein Stück weit auch ja synergistisch zueinander. Also ich glaube, das kann auch koexistieren.
Was man in den Studien leider nicht findet, ist, wie viel finanzielle Firepower denn hinter jetzt diese Zahl von 500 Family Office steckt. Wir haben ja auch, ich habe auch schon versucht, bei dir was rauszukriegen, was in eure Firepower steckt. Das ist ja schon schwierig, weil Family Office ist ja leider der Nachteil immer sehr verschwiegen. Da geht es jetzt nicht um euer eigenes. Aber könnt ihr vielleicht mal so eine Zahl raushauen, was ihr denkt, wie viel Kapital jetzt so 500 Family Offices für die Private Markets da mobilisieren können? Also wie viel theoretisches Kapital steht denn da zur Verfügung jetzt allein durch diese Family Office Welt?
Ja, du sprichst von Nachteil. Ich glaube, die Family Office selber würden das auf gar keinen Fall als Nachteil sehen, sondern als großen Vorteil.
Journalist, natürlich ist es ein Nachteil.
Ich kann dazu keine gute Antwort geben, weil ich selber natürlich nicht genug Einblick habe in den Markt. Ich würde aber vermuten, dass man immer unterschätzt, wie viel Kapital in diesen Beteiligungsgesellschaften doch liegt und wie viel Firepower da ist. Ich glaube, das Ganze ist höher oder deutlich höher als das, was geschätzt wird. Aber genaue Zahlen kann ich dir nichts dazu sagen.
Also du glaubst eher, dass die finanzielle Firepower oder das Kapital wird eher unterschätzt im Family Office Bereich als überschätzt?
Genau so ist es.
Okay, interessant.
Weil über die Privatvermögen, und da muss man ja natürlich auch sagen, die Privatvermögen von vielen deutschen Familienunternehmen gibt es jetzt erst seit einigen Jahren als Family Office. Das Privatvermögen gibt es aber vielleicht schon seit 20 oder 15 oder auch 50 oder 100 Jahren. Das heißt, da gibt es natürlich auch ein akkumuliertes großes Vermögen im Hintergrund, was aber nie irgendwo veröffentlicht wurde oder werden wird. Dementsprechend würde ich eher vermuten, dass das Ganze größer ist.
Aber strukturell tut sich da jetzt ja schon was, ne? Also früher, glaube ich, wäre der klassische Weg gewesen, diese Familienvermögen liegen bei irgendeiner Bank oder bei einer Reihe von Privatbanken. Da kriegt man gar nichts mit, also noch weniger mit als jetzt durch die Family Office, die ja wenigstens ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Jetzt habe ich aber mehr Family Offices, die selbst aktiv rausgehen, das selbst verwalten. Es gibt so Anbieter wie, was weiß ich, Liquid, iCapital, Moonfair, die sich noch zwischen Fonds und Vermögen schalten. Also die Struktur ändert sich doch, wie das private Familienvermögen in die Märkte fließt, oder nicht?
Ich glaube, das geht so ein bisschen auf den Punkt zurück, den ich vorhin schon angesprochen habe. Ich glaube, das kann koexistieren. Ich glaube, grundsätzlich ist zu beobachten, was du gerade eben schilderst, nämlich, dass mehr Familien und auch Family Offices und so weiter ein Stück weit visibler werden. Das liegt natürlich auch daran, an Plattformen wie LinkedIn, auch an generell diesem Trend, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr darüber berichtet in mancherlei Hinsicht, was man denn so macht, sich auch positiv einbringt, was man vielleicht auch für die Gesellschaft tut etc. Ich glaube, das ist ein Stück weit natürlich ja visibler geworden. Ich glaube, das andere, was da auch mit reinspielt, und du sprichst mit Moonfair, Liquid und den sonstigen Anbietern in dem Bereich natürlich einen anderen Punkt an, das Ganze hat sich ein Stück weit auch demokratisiert. Ohne da jetzt schon sehr aktiv gewesen zu sein, aber meine Vermutung wäre mal, vor 10, 15, 20 Jahren ist es gerade bei Private Equity Investments und Fonds Investments auch darum gegangen, erstmal an diese Fonds überhaupt heranzukommen, die Leute zu kennen, die dort das Fundraising machen, sozusagen auch Capital in die Fonds einzahlen zu können. Nicht unbedingt, weil man nicht die Mindestticketgröße erreicht, sondern weil man vielleicht A, entweder darüber gar nicht so informiert ist oder B, auch vielleicht die richtigen oder zuständigen Personen gar nicht unbedingt kennt, bei denen ich mich dann melden muss, will ich dort investieren. Und ich glaube, das hat sich natürlich jetzt gerade nochmal auch schneller in den letzten 5 Jahren deutlich aufgeweicht. Die Schwellen wurden nach unten genommen. Die Minimum Commitments wurden nach unten genommen durch so Anbieter wie Moonfair etc. Also man kann deutlich schneller und früher investieren in Private Equity, kann sich da auch erstmal, sag ich mal, vorsichtig herantasten, wenn man noch nicht so viele Berührungspunkte damit hatte. Und dadurch, dass das Ganze demokratisiert wird, bietet es natürlich auch eine, ja, neue Art und Weise oder einen neuen Weg, auch für Family Offices dort zu investieren und aktiv zu werden, ohne immer den Weg über den Dritten oder über die Privatbank gehen zu müssen.
Und für die Privatbanken ist es natürlich ein bisschen ein schwieriges Spiel. Hat immer das Gefühl, die Privatbanken müssen da kämpfen, weil es sozusagen mehr Family Office gibt und mehr Family Offices gibt und mehr Familien ihr Vermögen selbst verwalten. Dem kann man aber irgendwie entgegensetzen, dass der Markt im Wealth Management jedes Jahr wächst. Es wird jedes Jahr größer, auch in Deutschland. Und es auch weiterhin Zufluss gibt an neuen Banken, die sich auf Deutschland als Standort fürs Wealth Management positionieren. Also jetzt gerade aktuell zwei US-amerikanische Großbanken mit Morgan Stanley und Goldman Sachs, die ihr Wealth Management hier auf- bzw. ausbauen. Da sitzen, glaube ich, sehr schlaue Leute in den jeweiligen Büros, die die Entscheidungen dazu treffen. Und da wird es bestimmt eine gewisse Datengrundlage geben, aufgrund deren, die das entscheiden und da eben auch weiterhin Potenzial sehen.
Der Druck ist da aber, glaube ich, schon da. Wir haben sehr viele Banken in Deutschland, aber gerade die letzte Zeit im Wealth Management, in dem Privatbankensektor, also wenn es irgendwo Konsolidierung gab, dann sind das gerade Privatbanken gewesen, die zusammengegangen sind. Oder jetzt, was ist es, ich glaube die ABN AMRO, die ja Lampe, die Hauck-Aufhäuser Lampe gekauft haben. Also wenn Konsolidierungsdruck oder wenn da Druck bei den Banken da ist, dann schon in Privatbank und im Wealth Management. Also könnte man jetzt schon unter Umständen schon vermuten, dass da ein Zusammenhang besteht.
Ich glaube, es ist ziemlich genau so, wie der Jan auch vorher meinte, dass die beiden miteinander koexistieren. Also zum Beispiel, es gibt sicherlich viele Family Offices, die ihre Fixed Income oder Equity Investments weiterhin über Privatbank XY laufen lassen oder auch über mehrere Banken, sich aber ein eigenes Family Office aufgebaut haben, was sich zum Beispiel auf die Bereiche Private Markets und oder Venture Capital fokussiert. Dementsprechend, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus und es gibt auch in vielen Fällen, oder sagen wir mal Probleme in Anführungszeichen, weil es sind keine wirklichen Probleme, die ein Family Office nicht lösen kann und wo dann wieder das Wissen der Privatbanken oder der Banken ganz, ganz wichtig sein kann, gerade zum Beispiel, wenn man von Mehrgenerationenvermögen spricht. Das ist ganz oft so der Fall, dass wir leben heutzutage in einer internationalisierten Welt. Irgendwann mal wurde ein Vermögen geschaffen und die, sage ich mal, Erben, die Enkel der Person, die das Vermögen geschaffen hat, leben verteilt über den ganzen Globus. Das heißt, du hast eine Person, die lebt in den USA, einer in der Schweiz, einer in Singapur und einer in Deutschland, die alle beziehen Geld aus einem quasi Vermögenstopf, der irgendwo in einer Bank liegt. Aber die alle haben mit unterschiedlichen Rechtssystemen zu tun. Das ist etwas, es kann ein Family Office im weitestgehenden Sinne gar nicht selber solche Problematiken lösen, weil es dazu einfach, das keinen Sinn macht, eine eigene Rechtsabteilung aufzubauen, die sich dann nur darum kümmert. Und ich glaube, die Privatbanken haben gut daran getan, in den letzten Jahren verschiedenste Services weiter auszubauen in allen möglichen Bereichen. Es gibt ja auch irgendwie Kunstberatung und was alles Mögliche, was ein Family Office gar nicht leisten kann, wo sich die Banken dann wieder gut positionieren können, gerade die Privatbanken.
Na, stimmt schon.
Und das ist natürlich auch ein Stück weit, glaube ich, Philipp, weil du es angesprochen hattest, die großen Banken oder Konsolidierung findet statt. Ich glaube, es wird immer eine Daseinsberechtigung auch geben für kleine Privatbanken, für bestimmte Familien oder Familienvermögen und so weiter. Aber wenn wir das mal nehmen, was gerade eben Paul sagte, nämlich womöglich auch eine internationale Erbengemeinde, die aus einem Topf bezieht oder sowas, da macht es natürlich schon ein Stück weit auch Sinn, eine globale Plattform als Bank für zu haben. Und auch, sag ich mal, global vertreten zu sein in verschiedenen Rechtssystemen, mit verschiedenen Standorten, Büros etc., um diese Komplexität managen zu können. Und natürlich auch ein Stück weit Daseinsberechtigung für Familien, gerade wenn es große Familienunternehmen und Vermögen sind, auch aufrechtzuerhalten, indem man Services anbieten kann, die man entweder in der Familie selber nicht hat und vielleicht auch als kleinere Privatbank sich schwer tut, auf der ganzen Welt anzubieten.
Ich würde euch gerne noch eine These hinwerfen, so mit Blick auf einen Grund für die sprießenden Family Offices. Kann das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass, ich sage es mal, die Next Gen der deutschen Unternehmerfamilien, dass sie ein bisschen anders ticken, dass die anders ausgebildet sind, anders sozialisiert sind, anders bereist sind und kurz mehr Bock auf sowas wie Finanzen und Private Equity haben als auf Schraubenbauer auf der Schwäbischen Alm?
Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, die nächste Generation von Familienunternehmen, die ist wie jede nächste Generation, da gibt es solche und ganz unterschiedliche Leute. Die nächste Generation sind ja auch nur dort hineingeboren, wo sie hineingeboren sind. Dementsprechend würde ich nicht sagen, da gibt es den gewissen Archetypus an Next-Gen-Familienunternehmen.
Also glaubst du nicht, dass die, also gerade jetzt die Generation, also deine Generation, dass die dieses Thema deutlich stärker treibt und von sich aus forciert, als es jetzt vielleicht deine Eltern oder deine Großeltern gemacht hätten, für die es ganz klar ist, dass die jetzt das eine Unternehmen im Fokus stand?
Also ich glaube, die Unternehmen sind nach wie vor im Fokus und so oder so, ob sie letztendlich ihre Familienunternehmen weiterführen, das ist ja im Prinzip das, worauf du hinaus willst, oder nicht, sind das Leute, die sehr unternehmerisch geprägt sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was ich vorher auch erwähnt habe, wir leben in einer globalisierten Welt und nie zuvor wurden einem, glaube ich, so viele verschiedene Chancen präsentiert, wie das heute der Fall ist. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Leute, die unterschiedliche Interessen haben und das ist auch gut so. Und das Thema Vermögensdiversifikation, dass das da so im Vordergrund gerät zu den einzelnen Unternehmen, würde ich aber nicht unterschreiben.
Persönliche Frage an dich zum Schluss. Was macht dir mehr Spaß oder warum sieht man dich jetzt mehr in der, ich sage es mal, Private Equity oder Family Office Beteiligungsgesellschaftswelt und jetzt weniger in der Kaffeeröstungswelt?
Also bei mir ist es so, ich habe immer schon gewusst, dass ich gerne unternehmerisch arbeiten will und mich unternehmerisch engagieren will. Bei uns im Familienunternehmen ist es so, Dallmayr gehört zwei Unternehmensfamilien, zum einen der Familie Randl-Kofer, zum anderen der Familie Wille. Wir haben unseren Generationswechsel auf unserer Seite vor circa 10 Jahren vollzogen. Damals hat mein Großvater an seinen Vater das Unternehmen übergeben. Auf der anderen Seite der Gesellschaft, bei der Familie Wille, ist dieser Generationswechsel erst vor einigen Wochen geschehen. Beide Geschäftsführer, würde ich mal behaupten, sind in einem sehr guten Alter und da gibt es keine Neuigkeiten oder irgendetwas, was man wissen muss bezüglich Nachfolge. Kann man auf jeden Fall mal versuchen, aber genau.
Ich würde sagen, ihr habt ja auch jetzt hier mit eurem Projekt erstmal auch so genug zu tun. Das klingt sehr, sehr spannend. Da bleibe ich gern am Ball, wie das denn so anläuft, wenn so eure ersten Deals kommen, die nicht distressed werden, was ich jetzt schon mal gehört habe. Bin mal gespannt, welche Nachfolge ihr als erstes regeln werdet. Da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg. Spannendes Projekt. Danke euch für die Einblicke in euer neues Projekt, aber halt auch ein bisschen tiefer in die Welt der Family Offices. Da war, finde ich, vieles Spannendes dabei. Also danke euch, hat Spaß gemacht.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank auch für deine Zeit.
Ja, und damit sind wir im Prinzip jetzt heute auch schon wieder am Ende von der heutigen Betting Billions Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Falls ja, lasst uns gerne positive Bewertung da. Die freut uns natürlich zum Start gleich doppelt und dreifach. Und auch sonst, wenn ihr Feedback habt zur Folge, zum Podcast, wenn ihr mal eine Themenidee habt, schreibt mir gern, kontaktiert mich. LinkedIn sowieso, aber meine Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes. Und wie immer gibt's auch da noch ein kurzer Hinweis an der Stelle, einen Begleitartikel zu der heutigen Folge in der Börsenzeitung, sowohl gedruckt als auch auf der Website. Also auch da gern nochmal reinschauen. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen guten Start in die Woche und vor allem wie immer ein gutes Händchen bei euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.